Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Hören Sie nun ein Gespräch, das Stefan Dethjen heute Mittag mit dem Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke, Klaus Ernst, unter der gläsernen Kuppel des Berliner Reichstags geführt hat. In den Pausen einer Kammermusikreihe mit Mitgliedern des Deutschen Sinfonieorchesters geht es dort regelmäßig um die Erörterung gesellschaftlicher und politischer Perspektiven.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch meinerseits von Seiten des Deutschlandfunks zu diesem Vormittag und zu dem Pausengespräch unter der Reichstagskuppel, auf das ich mich freue. Und ich freue mich, dass Klaus Ernst aus der Fraktion Die Linke, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Bundestages, bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Ernst.
Dankeschön. Herzlich willkommen.
Herr Ernst, lassen Sie uns über Schweinfurt sprechen. Schweinfurt ist seit Mitte der 90er Jahre Ihre politische Heimat. Sie waren da IG Metall-Funktionär und das heißt in Schweinfurt was, da werden wir noch drüber sprechen. Seit 2005 ist Schweinfurt Ihr Bundestagswahlkreis. Und ich habe den Eindruck, Schweinfurt ist eine interessante Stadt, weil es eine Stadt ist, die vom Strukturwandel geprägt ist. Und wenn wir über Strukturwandel zurzeit sprechen, industriellen Strukturwandel, dann sprechen wir in diesen Tagen häufig über die Lausitz, über die Braunkohlegebiete. Wir haben viel über das Ruhrgebiet gesprochen, aber ich glaube auch am Beispiel Schweinfurt kann man einiges lernen über dieses Land und über Strukturwandel, oder?
Ja klar, Schweinfurt hatte in den Anfang der 90er Jahre eine große Krise. Schweinfurt ist das Zentrum der Wälz- und Kugellagerindustrie. Also alles, was sich dreht, braucht ein Lager, also was sich was drehen kann, was bewegen kann. Und diese Industrie kam schwer in die Krise. Das ging dann so weit, dass wirklich in Schweinfurt Tausende von Jobs verloren gingen. Und verloren gingen, das ist ein blöder Spruch eigentlich, die Leute wurden entlassen und fanden keine andere Arbeit. Und das hat die Stadt sehr geprägt. Und in den letzten Jahren allerdings war eine wirtschaftliche Erholung zu sehen, Gott sei Dank. Es gibt große Unternehmen in Schweinfurt, die Firma SKF, schwedische Kugellagerfabriken, der größte Wälzlagerhersteller der Welt eigentlich. FAG Kugelfischer, inzwischen übernommen von der Firma Schaeffler. Und Siemens ist in meiner Region. Also es gibt gewaltig große Industrien eigentlich in meiner Region.
Ja, ich spreche auch deswegen gerne über Schweinfurt, weil ich es kenne. Meine Großeltern haben da gelebt. Mein Großvater war Kraftfahrzeugmeister beim Daimler, wie er immer gesagt hat. Die hatten da eine Niederlassung. Und wenn ich in den 70er Jahren als Kind dahin gefahren bin, dann bin ich in eine prosperierende, blühende Industriestadt gefahren. Die Kugellagerfabriken haben die Stadt geprägt. Es war lange, jahrzehntelang eine sozialdemokratische Hochburg. Bürgermeister Petzold, wenn da ein runder Geburtstag war, dann kriegte der Großvater einen Brief von dem. Heute ist es eine der Städte in Bayern, wo die AfD hinter die SPD als zweitstärkste Kraft oder vor die SPD als zweitstärkste Kraft gerückt ist. Was ist da passiert?
Ja, das ist eine sehr interessante und spannende Frage, denn was hat sich insgesamt verändert, dass die SPD so nach unten ging, dass wir alle, also als linken Politiker gesprochen, nicht entsprechend hochgingen, sondern dass entsprechend tatsächlich viele Wähler zur AfD abgewandert sind. Ich glaube, der erste Punkt ist, es haben sich den Versuch, Interessen zur Vertretung total verändert. Also die CDU oder die CSU ist nicht mehr die CSU wie vor 30 Jahren und die SPD eben noch viel weniger. Der erste Punkt war, die Bürger haben, ich würde mal sagen, nach der Wahl 1998, viele, gerade in einer Arbeiterstadt, viele haben da die SPD nicht mal als ihre Vertretung gesehen. Warum? Weil doch ein wesentlicher Unterschied war zwischen dem, wie 1998 das Programm war, was man angetreten ist, was dann in der Realität drauf folgte. Das war oft gänzlich was anderes. Dann ist Folgendes passiert. Die Menschen haben versucht, dann auch uns zu wählen. Ich habe relativ hohe Stimmenergebnisse für Bayern in meiner Region, immer um die 10%.
Zweistimmige Erststimmenergebnisse.
Ja, ja, ich bin in der Erststimme immer mehr als für die Partei. Das freut mich immer sehr. Umgekehrt, wäre schlechter, dann würde mich die Partei ziehen. Wenn ich mehr Stimmen habe, ziehe ich die Partei ein bisschen. Aber es ist so, dass das natürlich nicht den Niedergang der SPD ausgleichen konnte. Und dann ist das nächste Phänomen. Wir konnten natürlich auch mit unserer Politik in der Bundesrepublik uns kaum durchsetzen. Wir sagen seit 2005, Hartz IV muss weg, Hartz IV ist immer noch da, das merken auch die Leute. Also durch das, dass wir natürlich nie die Mehrheit hatten oder nie auch ein Bündnis hingekriegt hätten, dass sich tatsächlich was verändert, sind die Menschen natürlich auch deshalb enttäuscht und sagen, mit euch geht es ja auch nicht weiter. Und jetzt sucht man sich eben ein anderes Ventil. Die eigentliche Ursache ist, dass viele Menschen in dem Land abgehängt sind, sozial abgehängt sind, dass viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen. Das Phänomen ist allgemein bekannt. Und gerade Alleinerziehende zum Beispiel nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Die 20% der Unteren haben kaum mehr Löhne,
also in den letzten 10 Jahren keine Lohnerhöhung mehr gekriegt, geht sogar leicht nach unten. So, und das ist das Problem, da sind die Leute einfach enttäuscht über all das, was gegenwärtig allgemeine Politik ist, und da zählen wir leider dazu. Und dann gehen wir zur AfD.
Machen Sie es mal konkret. Es gibt dieses Buch, das in Frankreich viel die Diskussion geprägt hat, von Didier Eribon, französischer Pariser Intellektueller, der 2009 ein Buch schreibt, Retour à Reims, Rückkehr nach Reims, wie der in seine Heimatstadt zurückkehrt, in der er als Arbeiterkind aufgewachsen ist, in Erinnerung hat, Familie, das gesamte soziale Umfeld, das waren alles linke französische Kommunisten, und der kommt nach langer Zeit in seine Heimatstadt zurück und stellt fest, die wählen alle Le Pen, die sind alle nach rechts gegangen. Sie haben jetzt gesagt, die SPD ist nicht mehr die gleiche, die sie mal war, aber da haben sich die Menschen ja verändert. Geht Ihnen das auch so, dass Sie da in die Betriebe gehen, die Sie als Gewerkschafter kannten, und dann treffen Sie da welche, die früher mit Ihnen links waren, und auf einmal stellen Sie fest, die sind ganz woanders politisch?
Ja, das geht mir natürlich auch so. Insbesondere, wenn Wahlkämpfe sind, wo man dann ganz intensiverweise mit den Menschen auch im Gespräch ist. Was ist da passiert? Es ist passiert, dass das Selbstbewusstsein der abhängig Beschäftigten, gerade in einer Arbeiterstadt, das sich dann in politischer Weise über ihre Parteien ausgedrückt hat. Also, dass man jemand war, weil man wusste, man hatte Macht als abhängig Beschäftigter in einer Stadt wie Schweinfurt, den man da zum Streik aufgerufen hat, dann war erstmal Schicht am Schacht, hat sich nichts mehr bewegt. Das ist ja eine Kraft, die zum Ausdruck kommt, auch in diesem Bewusstsein, sozusagen Gewerkschaftsmitglied oder Sozialdemokrat zu sein. Und es hat sich insofern verändert, weil die Interessen nicht mehr wahrgenommen wurden von der SPD zum einen, aber andererseits auch, dass Positionen vertreten wurden von der SPD, die sich grundsätzlich von den abhängig Beschäftigten unterscheiden.
Auch von den Gewerkschaften?
Auch ein Stück weit von den Gewerkschaften. Ich war ja selber da sozusagen mit beteiligt. In der Weise, dass man plötzlich gesagt hat, wir müssen uns um den Standort kümmern. Nicht mehr um die Beschäftigten, sondern um den Standort. Plötzlich war der Standort der Mittelpunkt des Geschehens, auch von Seiten der Gewerkschaften. Also es müssten wir als Gewerkschaften den Standort, den Industriestandort oder den Wirtschaftsstandort retten. Das war natürlich für die Leute plötzlich so ein Punkt, warum retten die nicht mich, sondern plötzlich den Standort. Das war was Abstraktes. Und das hat dazu geführt, dass man schon ein bisschen vorsichtiger wurde, auch innerhalb der Mitgliedschaft zu den Gewerkschaften. In Schweinfurt war das insofern nicht ganz so schlimm, weil ich immer eine andere Position hatte. Ich hatte immer nur den alten Klassenkämpfer drauf. Habe ich heute auch noch drauf. Und das hat natürlich in Schweinfurt immer dazu geführt, dass wir nicht sinkende Mitgliederzahlen, auch nicht in den Gewerkschaften hatten. Aber wir hatten natürlich ein Problem, dass die Leute mit der SPD nichts mehr Mut hatten.
Aber warum wenden die sich dann nach rechts in der Situation, wo Sie auch eingangs gesagt haben, der Strukturwandel ist eigentlich gelungen? Arbeitslosenzahl wahrscheinlich in Frankfurt, ich schätze mal, auch irgendwas unter 3.
Ja, ein bisschen mehr. Aber, ja. Aber der wesentliche Punkt ist der. Ich sage Ihnen jetzt einmal ein Beispiel des Wahlkampfes. Da kommt jemand, zeigt mir seinen Rentenbescheid. Den kannte ich persönlich. Der hat 45 Jahre beim Sachs gearbeitet. Und dann hat er eine Rente von 1200 Euro auf seinem Rentenbescheid. Da sagt der Klaus, schau dir das mal an, da kann doch was nicht stimmen. 1200 Euro, ne? Dann haben wir das so überfliegen, ich konnte es jetzt so schnell nicht überprüfen, aber ich denke, das ist das, was dir an Rente bleibt. Und dann sagen die Leute, das kann doch nicht sein, dass ich, wenn mein ganzes Leben gearbeitet habe, wo ist die SPD, wo seid ihr, warum macht ihr da nichts dagegen? Und dann muss ich dem sagen, tut mir leid, deine Rente ist gekürzt worden durch Schröder, durch Fischer, die CDU-CSU hat mitgemacht, wir waren dagegen, wir hatten aber nicht die Mehrheit. Es ist momentan so. Mhm. Und dann ist er natürlich enttäuscht, dass man seine Interessen nicht vertreten hat. Und gleichzeitig sagt er mir, und im Übrigen gegenüber von mir, da ist eine Wohnung, da ist eine syrische Familie eingezogen mit 4 Kindern. So, ich möchte auch eine größere Wohnung, ich krieg den nicht. Dann sage ich zu dem, Moment mal, Kumpel, und wenn du jetzt auch so eine Wohnung hättest, dann weiß man wurscht, ob der eine Wohnung kriegt oder nicht, der Syrer. Aber wenn so der Eindruck entsteht, und das ist leider das Problem, dass die Menschen, die dann hier die ganze Zeit gelebt haben, dass die benachteiligt worden sind und dann plötzlich sich ein Ventil suchen, weil die sogenannten anderen Parteien, Sie sagen ja immer die etablierten Parteien, dass die da sich um die Leute zu wenig gekümmert haben. Wenn wir uns derer nicht annehmen, wenn wir uns nicht um die sogenannten kleinen Leute kümmern, wenn wir uns nicht um die Rentner kümmern, wenn wir das nicht mehr tun, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die AfD in diesem Land stärker wird.
Das ist der Punkt. Aber sind wir jetzt nicht gerade an dem Punkt, als Sie gesagt haben, der Syrer nebenan, ja, der wird problematisiert. Mhm. Also der Klassenkampf ist ein anderer als der geführt wurde. Der Klassenkämpfer Klaus Ernst war derjenige, der gesagt hat, wenn die Löhne ordentlich steigen, wenn er Jobs hat, dann geht es euch gut. Und jetzt gibt es ja auch Soziologen, die sagen, der Klassenkampf, in dem sich die AfD als Vertreterin des Volkes, der kleinen Leute, versteht, der ist ein ganz anderer. Der wird dann beschrieben als die abgehängten ländlichen Leute, das Volk in den Kleinstädten gegen die kosmopolitischen Eliten. Das war ein ganz anderer Klassenkampf, oder?
Ja, das ist alles recht und schön. Aber es bleibt bei einem Fakt, den wir nicht wegdiskutieren können. Wir haben bei denen, ich sage mal, bei den untersten 20% der Gesellschaft, vom Einkommen her, vom Vermögen her, Vermögen haben die eh nicht, sondern die haben in der Regel Verschuldung, das wissen wir auch aus der Statistik, dort haben wir das Lebensgefühl, dass sich niemand mehr um sie kümmert. Das Entscheidende an dem Satz dessen, mit dem ich Wahlkampf gemacht habe, der sagt ja, wenn es mir auch vernünftig gehen würde, dann wäre mir das egal, ob der Syrer eine Wohnung bekommt oder nicht. Das ist der entscheidende Satz. Also ich glaube, die Politik muss sich wieder den Menschen in der Weise zuwenden, dass man sich nicht nur, also sozusagen als Wirtschaftsausschussvorsitzender ist das immer ein großes Thema, um das kümmert, dass es der Wirtschaft besonders gut geht, sondern die Wirtschaft sind ja bei uns 45 Millionen abhängig Beschäftigte, sind auch Wirtschaft. So, und um die müssen wir uns vor allen Dingen um die kümmern, die vom Schicksal nicht begünstigt sind, sondern die unten sind.
Aber dieses Kümmern, das ist der Punkt, auf den ich raus wollte, lässt sich ja möglicherweise gar nicht mehr an ökonomischen Kennziffern ablesen. Die Renten insgesamt, das Rentenniveau ist stabil im Vergleich zu vielen anderen Regionen in der Welt, geht es den Rentnern in Deutschland ziemlich gut. Die Lohnentwicklung ist immer noch insgesamt ziemlich gut, erklärt jedenfalls nicht allein das Phänomen, das wir haben, der Abkehr von Gewerkschaften, von traditionellen Parteien, mit dem wir konfrontiert sind. Und um mal nochmal ein anderes Interpretationsangebot zu machen, geht es um Ansprachehaltungen, um eine Art, wie man Politik macht. Sie haben eben gesagt, ich bin da immer noch als der Klassenkämpfer wahrgenommen worden. Sie sind mal von der Taz als Volkstribun beschrieben worden. Also braucht, das ist ja eine Diskussion, die auch bei Ihnen in der Partei geführt wird, ist die Antwort auf den rechten nationalen Populismus ein linker Populismus? Gibt es Leute, die das so vertreten haben? Stegemann, Rehbruck und so Leute.
Also Populismus, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Nur weil man eine Forderung vertritt, das sage ich jetzt als Linker, nur weil man eine Forderung vertritt, die populär ist, ist man doch kein Populist. Ich mache es mal am Beispiel des Mindestlohns. Ich bin jetzt seit 2005 in diesem Bundestag. Von Anfang an haben wir uns dafür eingesetzt, dass bitteschön die Löhne nach unten eine Grenze brauchen, wo sie wegrutschen dürfen, weil sie sind weggerutscht. Bis heute rutschen sie weg, insbesondere bei den Migranten, die bei uns sind. Wenn man weiß, was die verdienen, illegal beschäftigt, 3 Euro, 4 Euro in der Stunde, jetzt noch in der Bundesrepublik. Und wir haben keine Möglichkeit, kaum eine Möglichkeit, das zu ändern. Also, wenn man also das weiß, dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesem Phänomen um, dass wir auf der einen Seite Leute haben, denen es besonders gut geht und im eigenen Land Leute, denen es besonders schlecht geht. Der Kumpel, dem schlecht geht, der vergleicht sich nicht mit Afrika und der vergleicht sich auch nicht, was weiß ich, mit Indien, sondern der sieht, was hierzulande los ist. Und wenn wir hierzulande es wieder hinkriegen würden, dass wir sagen, lasst uns mal darum kümmern, dass die Mieten eben zum Beispiel in einem bestimmten Rahmen bleiben. Also bitte, Mieten in Berlin. Jetzt macht da die Linke einen Mietendeckel. Jetzt gibt es da Proteste, das ist ja alles nicht zulässig. Ja, keiner von denen, die sagt, das ist nicht zulässig, macht einen Vorschlag, wie wir die Mieten einigermaßen im Griff haben, dass jemand, der als Kindergärtnerin hier noch arbeitet, in Berlin noch eine Wohnung zahlen kann. Und wenn sie nach München geht, wo meine Heimatstadt ist, dann geht es ihnen nur ganz anders. Da zahlen sie zwischen 20 Euro für einen Quadratmeter zu mieten. Das müssen wir umlegen, was das bedeutet für jemanden, der die Polizisten in München, die die Stadt schützen, die können in München nicht mehr wohnen, weil das Geld nicht mehr reicht. So. Wenn Sie das alles im Zusammenhang sehen, dann vergleicht sich also der jetzt sagt, bei uns ist es gar nicht so gut, ich wähle die AfD, der vergleicht sich nicht mit dem irgendwo anders, der vergleicht sich mit den Leuten hier in der Bundesrepublik Deutschland. Der vergleicht sich zum Beispiel mit einem Herrn Zetsche, ne, der eine Miete hat, der eine Miete bekommt, weil er wahrscheinlich sehr viele Häuser hat, er dann vermietet, aber der eine Rente bekommt. Da weiß der, er müsste wahrscheinlich 50.000 Jahre einzahlen in die gesetzliche Rente, dass er so eine Rente kriegt wie der Zetsche. Das ist das Problem hierzulande. Reichtum und Armut. Und das müssen wir wieder zum Thema machen. Und wenn wir das zum Thema machen, wenn sich die sogenannten etablierten Parteien dieses Problems bewusst werden, dann kriegen wir auch diese Gesellschaft wieder einigermaßen in Zusammenhalt.
Ja, sonst würde ich noch mal versuchen rauszuarbeiten, wo da die Spaltungslinien oder die Trennlinien in der Politik sind, die ja quer zu, oder in einem wesentlichen Teil quer zu traditionellen politischen Lagern verlaufen. Noch eine Interpretation, die eigentliche Trennung, Spaltung in der Politik, die dann auch wieder quer durch Ihre Partei ja geht, ist, ob die Probleme, die Sie jetzt beschreiben, auch, Sie haben ja gesagt, der Vergleich, wohin geht der eigentlich, Indien oder im eigenen Land, also die Spaltung ist, bewegt sich, muss sich Politik stärker im nationalen Rahmen bewegen, ist das die Antwort auf das Problem, lassen sich solche sozialen Probleme, wie Sie sie beschreiben, besser beantworten, lösen, indem man nationale Lösungsangebote macht, so wie es die AfD in besonderer Weise macht. Und Teile der Linken ja auch.
Ja, ich glaube, wir müssen natürlich immer gucken, dass wir hier den Menschen, die hier leben, die uns hier unsere Wähler sind, die hier ihre Existenz haben, dass wir einigermaßen gucken, dass es denen gut geht. Und dürfen dabei natürlich nie internationale Verhältnisse außer Acht lassen. Im Gegenteil, wir müssen uns natürlich darum kümmern, dass wir die so gestalten, dass möglichst überall auf der Welt vernünftige Bedingungen herrschen. Aber nochmal, das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied bei den Bürgern. Wenn ich sehe, welche Politik zum Beispiel momentan die großen international tätigen Konzerne machen, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, da sehe ich also China, die sind alle tätig, zum Beispiel in China. China ist der größte Absatzmarkt für die gesamte deutsche Automobilindustrie. Wenn es jetzt darum geht, nationale Regelungen zu machen, dass wir die Leute, die hier noch beschäftigt sind, hier wohnen, auch hier bleiben wollen, dass es denen einigermaßen gut geht, da kann ich Ihnen sagen, das ist dem Management dieser Konzerne schubsegal. Weil wenn die rausfliegen im Vorstand, dann fangen sie hinterher in Korea oder in den USA sonst wo an. Die sind nicht mehr national gebunden. Die Menschen aber müssen hier bleiben. Es kann nicht die ganze, weil in China der Boom ist, die halbe Bundesrepublik nach China auswandern. Sondern wir müssen ja versuchen, hier für die Leute, die hier leben, einigermaßen vernünftige Verhältnisse zu schaffen. Und das ist sozusagen unser Job. Und ich glaube, man ist überhaupt nicht national oder so. Das würde ich immer absolut von mir weisen, bitte. Also die Linke ist traditionell internationalistisch aufgestellt. Immer schon gewesen in der ganzen Geschichte. Aber natürlich heißt es bei uns, dass wir Regelungen brauchen, durchsetzen müssen, die möglicherweise auch für andere als positiv gelten. Ich mache mir ein Beispiel, 35-Stunden-Woche. Wir werden erleben, das Thema Arbeitszeitverkürzung kommt wieder auf die Tagesordnung im Zuge der 4.0-Industrie, im Zuge der Umstellung auf neue Technologien bei den Autos, also Elektro. Da werden zig Leute ihre Jobs verlieren. Da muss man auch über solche Themen wieder reden. Wir haben da begonnen in der Bundesrepublik, die Franzosen haben es nachgemacht, sogar gesetzlich, mit der gesetzlichen 35-Stunden-Woche. Ist jetzt ein Beispiel, da kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, so lange ist das her. Aber es ist positiv, dass das Land das wirtschaftlich erfolgreich ist. Maßstäbe setzt, wo die anderen auch mitgehen können und mithalten können.
Wir reden jetzt an sich über eine klassische Arbeitswelt, Industriearbeitswelt und ihre Veränderungen. Ich frage mich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich immer mehr, ob wir nicht den Blick dafür schärfen müssen, dass die entzündlichen Problemzonen in der Gesellschaft vermehrt an ganz anderen Stellen entstehen. Ich bekomme gerade, war die letzten Tage in Leipzig bei dem CDU-Parteitag, wo wir alle berichtet haben, spektakuläre Rededuelle. Aber ich fand, die dramatischsten Debatten, die ich da erlebt habe, waren die, als es um Landwirtschaftspolitik ging. Und da kamen Landwirtschaftspolitiker von der CDU aus Niedersachsen, aus Schleswig-Holstein, sicherste CDU-Wahlkreise, und erzählten wirklich mit dem Entsetzen in der Stimme, wie ihnen da die traditionelle Wählerschaft, die Bauern, wegbrechen. Und wir nehmen das so wahr, da sind ab und zu mal, fahren da Traktoren durch die Straßen und es gibt Bauernproteste. Aber was sich da ja in Wahrheit abspielt, ist eine Graswurzel, eine Protestbewegung, wo ich mich gefragt habe, ist das das, was wir als sozusagen die deutsche Form von Gilets Jaunes, von Gelbwesten erleben werden, in einem Gebiet der Gesellschaft, das wir vielleicht hier auch in den Medien gar nicht genug auf dem Schirm haben?
Ja, die Landwirtschaft ist natürlich ein sehr schwieriger und sehr umstrittener Bereich. Warum? Auf der einen Seite haben wir eine Politik gemacht, übrigens eine internationale über die Europäische Union, dass Bauern im Prinzip zu jedem anderen auch in der Welt in Konkurrenz geraten sind, insbesondere in Europa. Also jetzt komme ich aus einer Gegend, das ist Bayern, wunderschön, da gibt es ja noch strukturelle, wirklich gute Landwirtschaft, da gibt es viele Ökobauern und da gibt es auch zum Beispiel Bergbauern. Kein Bergbauer könnte unter diesen Konkurrenzbedingungen überleben, wenn er eine Förderung bekäme. Keiner. Logischerweise, weil die Flächen schlechter zu bewirtschaften sind und so weiter, nicht so maschinell läuft und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt der. Wollen wir als Gesellschaft noch Wiesen, wo ein Traktor drüber fährt, wo was angepflanzt wird, wollen wir noch Kühe sehen auf einer Weide oder wollen wir das alles nicht mehr? Und wenn wir sagen, ja, wir wollen das, wir wollen auch eine einigermaßen vernünftige Kulturlandschaft und da gehören Bauern dazu, dann müssen wir uns doch überlegen, wie können wir die eigentlich halten und auch vor Konkurrenz möglicherweise schützen und vor allen Dingen, wie kriegen wir das über die Preise hin? Vor kurzem, ein paar Jahre her, war hier eine große Demo am Brandenburger Tor, da waren die Milchbauern da, können Sie sich vielleicht erinnern, die haben irgendwann die Milch weggegossen, weil sie gesagt haben, wir haben Preise, da kann man nicht mehr produzieren. Die haben das, was sie selber produziert haben, weggeschüttet. Und da sage ich, da muss man strukturell eingreifen. Man kann bestimmte Dinge dem Markt alleine nicht überlassen. Und wenn man letztendlich die Kette bei der industriellen Produktion auch in die Landwirtschaft anwenden, dann ist der am wenigsten kriegt der Bauer und der am meisten gekriegt der Milchkonzern. Und da müssen wir eingreifen und müssen dafür sorgen, dass auch diese Leute wieder einigermaßen ein Auskommen haben. Was jetzt passiert ist, wir könnten, und da wird jeder dafür sein wahrscheinlich, eine ökologische Landwirtschaft organisieren, wir könnten umstellen. Aber da müssen wir gleichzeitig gucken, dass die Bauern das mitmachen und mithalten können. Wenn die sagen, ihr macht eine Regelung, dass man zum Beispiel unseren Seitenstreifen wieder so begrünen muss, dass da Bienen fliegen oder so, die machen das auch. Aber wenn der sagt, dann habe ich so und so viel mehr Aufwand und meine Produktion stimmt nicht mehr, ich kann nicht mehr davon leben, dann funktioniert es nicht.
Ja, man muss das übereinkommen. Das interessante Phänomen ist ja nur, dass diese Proteste sich in einer, wenn man sich das genau anschaut, in einer Weise organisieren, die völlig jenseits der etablierten Strukturen laufen. Die Parteien verlieren den Griff, die CDU sozusagen als klassische Lobbypartei sieht, wie ihr die Klientel davonschwimmt, die AfD geht rein, die Proteste organisieren sich jenseits der Bauernverbände über gigantische WhatsApp-Gruppen in sozialen Medien. Also die klassischen Strukturen kriegen das eigentlich kaum noch erfasst, was sich da abspielt. Und jetzt greifen wir das mal raus, weil es ein prägnantes neues Phänomen ist, aber das prägt unsere Gesellschaft zurzeit.
Da hat sich sehr viel verändert. Da hat sich deshalb was verändert, weil in allen Parteien die Frage entsteht, wie sehen wir uns eigentlich selber? Jetzt nehmen wir mal die CDU. Der wird vorgeworfen, sie wäre zu sozialdemokratisch geworden. Da wird der Druck groß, dass man sagt, wir wollen wieder traditional, die eher national organisierten Wähler, die wollen wir wieder aufnehmen bei uns in der CDU. Gleichzeitig in der SPD, da ist der Vorwurf, na, ihr seid ja viel zu neoliberal geworden. Und wir haben natürlich neue Formen der Kommunikation. Also ich finde, es ist schon gewaltig, was über soziale Netzwerke inzwischen auch an Widerstand organisierbar ist. Also Flashmob und ähnliche Dinge. Aber die Frage wird sein, wie gelingt es traditioneller Politik, also wie gelingt es den Parteien, sich so interessant darzustellen, nicht nur darzustellen, so interessant zu sein und so viele Angebote des Mitwirkens zu machen, dass man dort wieder Bindung erzeugen kann. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wie unser Parteiensystem und unsere Parteien funktioniert, das ist absolut hierarchisch organisiert, übrigens auch bei uns und bei den Grünen genauso. Man muss relativ eine hohe Funktion erreichen, dass man wirklich was machen kann. Und wenn dann einer sagt, wir müssen das Mitglieder offen gestalten, was die auch noch, ne? Das muss man ändern. Wir müssen gucken, dass wir zu Kommunikationsformen gehen, wo die Mitglieder selber mehr Möglichkeiten haben, sich einzubringen und damit auch mitzuentscheiden, was passiert. Eine Möglichkeit ist übrigens, die ist nicht von der AfD, um das mal deutlich zu sagen, da waren wir die Ersten, die gesagt haben, wir wollen das. Wir wollen mehr direkte Demokratie-Mitgliederentscheidungen. Zum Beispiel, um das nochmal mit Mindestlohn zu machen, das ist nämlich sehr deutlich. Wir wussten immer, da gibt es eine Mehrheit in der Gesellschaft. Wenn Sie hätten entscheiden können, ob es Mindestlohn gibt oder nicht, hätten wir den schon seit 10 Jahren.
Klaus Ernst, am Ende, wir haben angefangen wirklich ganz im Konkreten, Schweinfurt, jetzt sind wir schon bei großen Zustandsbeschreibungen der Gesellschaft, der Demokratie. Es gibt ja zurzeit ein ganzes Genre von Niedergangsbeschreibungen. Wenn man den Buchmarkt anschaut, politische Bücher, das Ende der Demokratie, wie Demokratien sterben, das sind so politische Bestseller zurzeit. Wie sehen Sie das? Wie beschreiben Sie den Zustand unserer Demokratie hier im Deutschen Bundestag? Ist das eine Sorge, die ja dahinter steckt? Wir erleben da möglicherweise etwas, was nicht nur ein fundamentaler Wandel des demokratischen Systems ist, sondern sogar das Ende der Form liberaler Demokratie sein könnte, wie wir sie in den letzten Generationen hier kennenlernen konnten. Ist das eine Sorge, die Sie teilen?
Nein, denke nicht. Bei uns ist die Gefahr groß, dass wenn wir uns nicht um die Fragen kümmern, die wir vorher besprochen haben, dass möglicherweise die AfD noch stärker wird, ja. Aber ich denke auf der anderen Seite, dass wir gerade in der Nachkriegsentwicklung doch inzwischen so stabile Verhältnisse erreicht haben, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Demokratie nicht nehmen lassen. Das zeigen auch die vielen Gegendemonstrationen, die es gibt, wenn die AfD auf die Straße geht. Das zeigt auch übrigens der Umgang der Parteien hier im Bundestag, wenn die AfD wirklich total ausrastet. Wie alle politischen Parteien dann auch reagieren. Und sowas wie eine Solidarität es über die Parteigrenzen hinweg plötzlich gibt. Auch mit Einzelnen, die dann von der AfD angegriffen werden.
Und die Linkspartei, die ja auch einen Teil hat, der das System verändern wollte, der unter Verfassungsschutzbeobachtung steht, ist aber, so wie Sie jetzt hier sitzen, inzwischen sozusagen in der Mitte angekommen, in der breiten bürgerlichen Mitte mit dem Klaus Ernst als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Bundestages, die sich da sozusagen in dem Schulterschluss sieht.
Ja, ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich mal jemand sein werde, der das Grundgesetz auf Biegen und Brechen verteidigen wird. Früher haben wir gesungen, da gab es ein Lied, das Grundgesetz zu schützen, das soll uns was nützen. Heute weiß ich, was wir eigentlich für ein tolles Grundgesetz haben, auf dessen Basis wir alle arbeiten können. Übrigens, ich bin Bayer, wer Gelegenheit hat, schauen Sie sich mal die bayerische Verfassung an. Die ist von 1946, eine der ersten Verfassungen in der Nachkriegsgeschichte. Die ist sowas von genial gut. Da steht übrigens zum Beispiel drin, das ist jetzt wörtlich, die Erbschaftssteuer dient auch dazu, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Wörtlich die bayerische Verfassung. Ich sage immer zur CSU, ihr wollt dauernd die Erbschaftssteuer abschaffen. ihr müsst aufpassen, dass der Verfassungsschutz nicht im Süden auf dem Schoß sitzt mit solchen Positionen. Ja, ja. Es gibt, glaube ich, schon so etwas wie eine stabile Grundlage für demokratische Verhältnisse in Deutschland. Und wenn jeder mitarbeitet, dass es so bleibt, dann haben wir auch einen Erfolg.
Aus Ernst. Vielen Dank.
In den Kulturfragen hörten Sie den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung des Deutschlandfunks im Berliner Reichstag. Stefan Detjen sprach mit dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestags, Klaus Ernst.